Folgen vorgelesen.
Heute mit der 13. Folge aus Laurent Binets Briefroman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Die Renaissance in Italien ist die Epoche der großen Maler. Einen Teil davon lässt Binet in seiner Kriminalgeschichte auftreten, auch Michelangelo, der in Rom mit dem Bau des Petersdoms beschäftigt ist. Er ist schon damals ein hoch angesehener Künstler und mit vielen anderen Malern gut vernetzt. Von ihm bekommt der Maler Agnolo Bronzino den Plan eines geheimen Fluchtgangs aus der Festung Florenz. Allerdings, wenn Michelangelo von einem Geheimgang weiß, rückt er in den Kreis der Mordverdächtigen.
Agnolo Bronzino an Sandro Alori.
Florenz, den 10. Mai 1557. Sandrino, ich hatte nicht so sehr auf Vasalis Großzügigkeit gerechnet, wie darauf, dass er seine wohlverstandenen Interessen wahrt. Unglücklicherweise hat sich die Lage inzwischen geändert. Vasari ist im Besitz eines Briefs, in dem ich unvorsichtigerweise zugegeben habe, dass ich dem Handwerker zur Flucht verholfen habe, und das ist heute etwas völlig anderes. Denn obzwar der Herzog in seinem Bestreben, sich dem neuen Zeitgeist anzupassen und den von ihm selbst erlassenen Gesetzen zum Trotz keine Lust hat, sich über die Anzahl der Sodomiter an seinem Hof ein Bild zu machen, genügt doch bereits die Erwähnung eines möglichen Volksaufstands, ihn in Abgründe von Angst und Zorn zu stoßen. Die Sodomiter, wenn es sein muss, aber die Ciompi um keinen Preis. Ein Fürst, der seine Machiavelli gelesen hat, weiß immer, wen er gewähren lassen und wen er fürchten muss. Vasari hat mich nicht beim Herzog denunziert, aber im Gegenzug zu seinem Schweigen fordert er einige Fakten über Michelangelo, die nur du für mich herausfinden kannst. Du musst mir sagen, ob der Meister zwischen dem 30. Dezember und dem 3. Januar in Rom war, was er dort tat und wen er getroffen hat. Wenn ich das nicht liefern kann, übernachte ich demnächst im Bargello. Du ahnst, wie schwer es mir fällt, dich nach solch einer scheinbaren Nichtigkeit fragen zu müssen, aber Vasari hat mir den Brief gezeigt und er bedrückt mich schwer.
Sandro Alori an Agnolo Bronzino.
Rom, den 17. Mai. Du weißt, dass ich dir zuliebe die Sixtinische Kapelle von oben bis unten neu ausmalen würde. Und worum du mich gebeten hast, ist wirklich nicht viel verlangt. Michelangelos Ansehen ist unvermindert hoch, trotz seines Alters und der für ihn ungünstigen Bestimmung des Papstes, so dass alle, die die Ehre hatten, sich genau an Datum und Umstände der Begegnungen mit dem Meister erinnern. Es war daher nicht sehr schwierig, seinen Zeitplan zu rekonstruieren. Es bedurfte nur ein wenig Geduld. In der ersten Dezemberhälfte begab sich unser göttlicher Bonarotti mehrmals in die Berge bei Spoleto, wo er gerne durch die Wälder streift und die Gesellschaft der Einsiedler sucht, fern von all dem Treiben in Rom. Am 30. wurde er vom päpstlichen Kämmerer, Signor Pier Giovanni Aliotti, Bischof von Forli, empfangen, der ihm neue Schrecken einjagte, indem er ihm vom Plan seiner Heiligkeit erzählte, die Fresken der Sixtinischen Kapelle vollständig zu überdecken, worüber er seinen beiden Freunden, Signori Sebastiano del Piombo und Daniele da Volterra, sein Leid klagte. Als er abends nach Hause kam, fand er Caschotta-Käse vor, den ihm die Witwe seines geschätzten Urbino geschickt hatte, deren Kinder seine Patenkinder sind und für deren Unterhalt er fast vollständig aufkommt, sowie einen Brief, der ihn in den Zustand einer selbst für sein cholerisches Temperament ungewöhnlichen Aufregung versetzt zu haben scheint. Diese Auskunft habe ich von den beiden Antonius, die sich seit Urbinos Tod um ihn kümmern. Am 31. morgens hat er den Käse, den er für sein Leben gerne isst, großzügig mit ihnen geteilt. Gegen 9 wurde er nochmal gesehen, hoch zu Ross, auf dem Pferd, das ihm Paul III. Damals geschenkt hat und das er heute nur noch bei seltenen Anlässen sattelt. An dem Tag wurde er auf der Baustelle in der Basilika nicht gesehen. Aber das erstaunte niemanden, denn es kommt öfter vor, dass er tagelang keinen Fuß dorthin setzt, weil er mit anderen Arbeiten beschäftigt ist. Jedenfalls war er am nächsten Tag zur Zeit der Abendmesse wieder da, wo Signor Sebastiano Malenotti aus San Gimignano, sein Bauleiter im Petersdom, sich an einen Streit mit Signor Sallustio Peruzzi erinnert, dem päpstlichen Architekten, der den Baufortschritt zu inspizieren gekommen war. Signor Sebastiano hat mir versichert, dass derlei Wortwechsel nichts Außergewöhnliches seien. Meister Antonio allerdings, der Maurer, gibt diesem Streit die Schuld daran, dass Bonardotti die folgende Woche krank im Bett verbrachte und nichts anderes tat, als Sonette zu verfassen und über sein Schicksal zu jammern. Ihr seht also, dass ich nicht untätig war. Und, um konkret auf eure Frage zu antworten, niemand scheint ihm am 31. ab dem späten Vormittag begegnet zu sein. Aber am nächsten Tag, gegen Abend, war er da.
Eleonora di Toledo, Herzogin von Florenz, an Cosimo de' Medici.
Pisa, den 18. Mai 1557. Mein Freund, die Gesundheit eurer Tochter zeigt dir keine Besserung. Sie isst fast gar nicht, was angesichts ihres Zustands eine Gefahr für sie und das Kind darstellt. Sie bleibt den ganzen Tag im Bett in der jämmerlichen Verfassung, in der ihr sie gesehen habt, und weint immerzu. Mit Mühe entlocke ich ihr drei Worte am Tag. Die Nachricht von der Vernichtung des Gemäldes scheint ihr gleichgültig zu sein. Warum habt ihr nicht auf mich gehört? Man hätte das Gemälde sofort, als ihr es gefunden hattet, verbrennen müssen. So hat es diesem Malatesti die Gelegenheit gegeben, Maria zu verführen, unter dem Vorwand, sie zu trösten angesichts der Beleidigung, deren Opfer sie geworden war. Meine arme Tochter, das unschuldige Opfer eines Verrückten, eines Undankbaren, den ihr so viele Jahre lang verhätschelt habt. Da sieht man, wozu die Gulden gut waren, die ihr kistenweise ausgegeben habt, für all die Aufträge, die Florenz und die ganze Toskana eurem Pontormo zukommen ließen. Dabei schändete er den Himmel mit seinen niederträchtigen Fresken, zog unsere Familie ins Lächerliche und beleidigte unsere Tochter mit diesem obszönen Gemälde. Mein einziger Trost ist, dass er in der Hölle braten wird, zusammen mit all den nackten Leibern, auf die er so versessen war.
Benvenuto Cellini an Piero Strozzi, Marschall von Frankreich.
Florenz, den 20. Mai 1557. Wenn ich den Nachrichten Glauben schenken soll, die bis hierher dringen, dann hat sich vor dem Heer des Prinzen von Lothringen nicht der Weg nach Neapel aufgetan. Und die Spanier unter Führung des Herzogs von Alba haben euch das Leben schwer gemacht. Aber ihr seid am Leben und das ist ein Glück. Euer Benvenuto ist es auch, und das ist ebenso ein Glück. Ich bedauere, dass ich euch nicht dazu verhelfen konnte, auf dem Schlachtfeld zu siegen. Wer weiß, wenn ich an eurer Seite gewesen wäre, hätte ich euch vielleicht mit einem Büchsenschuss Alba vom Leibe gehalten, wie ich es einst mit dem Bourbonen gemacht hatte. Euer Mann ist gestorben und hatte keine Gelegenheit, meinen Namen herauszulassen, und der sterbende Bacchiaca ist auch nicht mehr in einem Zustand, das zu tun. So bleibt mir meine Bewegungsfreiheit erhalten. Wenn Gott, wie gewohnt, mit mir ist, werde ich wohl für euch erlangen, was ihr euch wünscht. Ich lasse diesen Brief nach Rom schicken, wo er euch bei eurer Rückkehr erwartet, denn ich zweifle nicht daran, dass ihr wieder dort vorbeikommt, mit oder ohne Herzog Guise, von dem man sagt, sein Zorn gegen den Papst werde nie abkühlen.
Piero Strozzi, Marschall von Frankreich, an Catherine de Médicis, Königin von Frankreich.
Rom, den 21. Mai 1557. Sollen sie doch verrecken, der Papst und seine intriganten Nepoten. Wir sind doch ganz schön ungerecht zum Schicksal, indem wir es gern für unsere Niederlagen verantwortlich machen, wo doch fast immer die Gründe in Verrat zu suchen sind. Dieser Spaltpilz von Carafa ist uns ja nicht nur die versprochene Unterstützung schuldig geblieben und hat damit unsere Aussichten auf die Einnahme von Civitella gefährdet, was uns den Weg nach Neapel freigemacht hätte, sondern Guise sieht es als gewiss an, dass dieser Arschkriecher heimlich, wenn auch vorerst erfolglos, mit den Spaniern unterhandelt, so dass der Heilige Vater, der 30 Jahre nach dem Sacco di Roma eine neue Plünderung befürchtet, über seinen Schatten springen und uns anflehen wird, mit dem französischen Heer zum Schutz der Stadt Rom dazubleiben. Und das, nachdem uns Rom seine Unterstützung schmählich versagt hat, als wir so drauf angewiesen waren. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Sülemans Flotte, die die Küste vor Neapel verwüsten sollte, noch nicht einmal den Bosporus verlassen hat, wird deutlich, was für ein Ding der Unmöglichkeit Guise sich aufgehalst hat. Ich habe ihm das übrigens von Anfang an gesagt. Er hätte besser gegen Florenz ziehen sollen. Was mich betrifft, so mache ich kehrt. Eurem Gemahl, dem König, werde ich ein paar Geiseln übergeben, in der Hoffnung, dass ihm das recht ist. So Gott will, liebe Cousine, sehen wir uns in Bälde. Ich bedauere zutiefst, dass ich euch nicht das Gemälde mitbringen kann, wie ich es versprochen hatte, denn auch hier haben sich die Dinge nicht im erhofften Sinne entwickelt. Allerdings bleibt wohl ein kleiner Hoffnungsschimmer, auf den ich nicht viel gebe, der uns aber nichts kostet. Warten wir einfach ab. Bald erfahren wir, ob Cellini, dieser Teufelskerl, wirklich die Wunder wirken kann, wie er behauptet, oder ob er, wie ihr annahmt, doch nur ein Halodri ist.
Cosimo de' Medici, Herzog von Florenz, an Eleonora di Toledo.
Florenz, den 27. Mai 1557. Wie geht es, Maria? Gebt ihr zu essen, zwingt sie notfalls, denn sie muss so bald wie möglich wieder auf den Beinen sein, bevor ihr Zustand allzu sichtbar wird. Was ich noch sagen wollte, ich schließe mich eurer Meinung an. Wenn der Herzog von Este sie nicht mehr haben will für seinen verkorksten Sohn, was schert es uns? Wir finden einen anderen Mann für sie, einen besseren. Denn die Lage zeigt sich neuerdings in allerbestem Licht. Die Nachrichten, die aus dem Königreich Neapel zu uns kommen, sind hervorragend. Und das Verdienst daran hat euer Onkel, gepriesen sei er. Der Herzog von Alba hat tatsächlich das französische Heer zu einem schmachvollen Rückzug gezwungen. Guise hat Asyl in Rom. Strozzi ist schon auf dem Weg nach Frankreich. Der Papst verhandelt heimlich mit eurem Onkel, also der spanischen Krone. Wenn die Franzosen endgültig aus Italien abgezogen sind, bleibt uns, von ihnen im Stich gelassen, isoliert und ohne Verteidigung, nichts anderes übrig, als uns König Philipp zu unterwerfen. Ihr habt immer gewollt, dass ich mich mit dem Papst gut stelle, trotz seiner Feindseligkeit uns gegenüber, und ich bin froh, auf euch gehört zu haben. Ich werde ihm beweisen, dass Florenz keinen Verstoß wider die guten Sitten zulässt und dass er in mir den treuesten Diener im Kampf gegen Ketzerei und Sittenverfall finden kann. So werde ich, dank eurem weitblickenden Rat, von ihm den Segen erhalten, mir vom Kaiser den Titel des Königs von Toskana verleihen zu lassen. Und dann kann sich glücklich preisen, wer meine Tochter zur Frau genommen hat. Seid geküsst, meine Königin, und Gott befohlen.
Giorgio Vasari an Vincenzo Borghini.
Florenz, den 30. Mai 1557. Schaut mal, Vincenzo. Nach unserer Diskussion habe ich noch einmal nachgerechnet. Aufbruch in Rom im Morgengrauen. Ankunft in Florenz um 11 Uhr abends. Begegnung mit Pontormo, Streit, Handgemenge, Mord. Verputz, Übermalung. Aufbruch in Florenz vor Tagesanbruch um 4 oder 5 Uhr früh. Ankunft in Rom gegen 5 Uhr, spätestens 6 Uhr nachmittags. Denn zur Zeit der Vesper wurde er gesehen, wie er mit dem Kämmerer stritt. Kein Pferd der Welt kann eine solche Entfernung in so kurzer Zeit zurücklegen. Ich werde schamrot bei dem Gedanken, dass ich in Betracht ziehen konnte. Der Meister hätte sich einer so schrecklichen Tat schuldig gemacht, die seiner guten Natur und Gott selbst, dessen, jawohl, Gesandter auf Erden er ist, so zuwiderläuft. Unter keinen Umständen konnte Buonarroti in dieser Nacht in Florenz sein und am nächsten Tag in Rom. Ohne geflügeltes Pferd, ohne Pegasus ist das völlig ausgeschlossen.
Vincenzo Borghini an Giorgio Vasari.
Ich kann euch jetzt leider nicht aufsuchen, denn wieder werde ich in den Innocenti festgehalten, wo ich immer noch mit euren Nonnen verhandeln muss, deren Forderungskatalog täglich anwächst wie das Auftragsbuch eines flämischen Gobelin-Knüpfers. Jetzt wollen sie auch noch im selben Refektorium speisen wie wir. Gott im Himmel, Signor Giorgio, was für ein Ei habt ihr uns da ins Nest gelegt? Bis heute Abend in der Schenke, wenn Gott mich heil aus all dem Schlamassel herauskommen lässt. PS, mit einem einzigen Pferd ist es in der Tat unmöglich.
Sandro Allori an Agnolo Bronzino.
Rom, den 6. Juni 1557. Diesmal war es nicht leicht, aber ich glaube, ich habe die Information erhalten, um die Signor Vasari dich gebeten hat. Am vergangenen 31. Dezember hat sich Signor Michelangelo nach Orvieto begeben, offenbar einem plötzlichen Bedürfnis folgend, die unglaublichen Fresken von Signorelli wiederzusehen, die die Kathedrale dort zieren. Das hatte dem Maurer Antonio gestanden, der gegen Abend wegen seiner Abwesenheit beunruhigt war und noch mehr am nächsten Morgen. Meister Antonio, so nennt er ihn, denn er empfindet tiefe Freundschaft zu ihm, erinnert sich daran, denn Michelangelo hatte ihn gebeten, diesen Ausflug nicht herumzuerzählen, damit der Papst ihm nicht würde vorwerfen können, er habe ohne seine Erlaubnis die Baustelle vom Petersdom verlassen. Indem er mir dies verriet, was mich viel Geduld, Schöntun und Wein gekostet hat, und weil ich weder die Absicht noch die Gelegenheit hatte, es dem Papst oder irgendeinem Kardinal in seiner Umgebung weiterzusagen, war sich der Maurer keines Verrats an seinem Freund bewusst. Dann aber sah ich ihn voller Reue, mir etwas erzählt zu haben, was er geheim halten musste, und er ließ mich schwören, dass ich mit niemandem darüber spreche. Ich habe ihm geschworen, dass ich niemals etwas machen wolle, das dem göttlichen Michelangelo schädlich sein könne. War das ein Fehler, Agnolo?
Giorgio Vasari an Michelangelo Buonarroti.
Florenz, den 13. Juni 1557. Hochverehrter Michelangelo, meine Feder wiegt wie Blei, aber der Herzog ist mein Gebieter und ich tue nichts anderes, als die Wahrheit suchen. Ich flehe euch an, verzeiht mir solch eine unverschämte Frage, die ich aber doch stellen muss. Wart ihr in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar in Florenz?
Michelangelo Buonarroti an Giorgio Vasari.
Rom, den 21. Juni 1557. Mein lieber Freund Giorgio, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wenig Mühe mich dieser Brief kostet, den ihr, so Gott will, bald in Händen haltet, und zugleich, wie sehr es mich erleichtert, ihn zu schreiben. Ihr fragt mich, ob ich am vergangenen 31. Dezember in Florenz war. Und mir ist klar, dass ihr, wenn ihr die Frage stellt, die Antwort kennt. Es war zu Beginn des Winters. Ich kam aus Spoleto zurück, wo ich mich im Einsiedlerleben von der römischen Verdorbenheit gereinigt hatte. Und dieser Genesungsaufenthalt hatte mir wieder etwas Kraft gegeben, meine undankbare Fron zur Ehre Gottes wieder aufzunehmen. Sofort war ich wieder den schäbigsten Zumutungen ausgesetzt und mehr denn je mit der schweren Aufgabe befasst, die Erbauung des Petersdoms so weit voranzutreiben, dass sie nicht mehr verdorben oder gegenüber meiner Planung verändert werden kann. Als ich einen Brief von dem armen, unglücklichen Jacopo erhielt. Und was für einen Brief! Es war das Klagelied eines von seinen Beschützern verlassenen Geschöpfs, das unartikulierte Jaulen eines Tiers, das gleich seinen letzten Atemzug tut, die Worte eines Irren, der die ganze Welt für seinen Todfeind hält. Pontormo hatte geglaubt, es werde seinen Gönnern gefallen, wenn er zur Ehre Gottes malte. Doch die Uhren hienieden gehen anders als die im Himmel. Er war zu der Überzeugung gelangt, dass seine Herrschaften nicht mehr mit ihm zufrieden seien, ja, dass sein Werk, dem er seit mehr als 10 Jahren sein Leben widmete, ihnen zuwider geworden war, und dass ihm die Florentiner ebenso zuwider geworden waren, nachdem sie aller guter Wille verlassen hatte, sich an wahrer Schönheit zu erfreuen. So war er zu dem Entschluss gekommen, seinem Leben ein Ende zu setzen und sein Werk mit ins Grab zu nehmen. Er schwor, bevor er sich umbrachte, seine Fresken, da sie keine Gnade mehr fanden, vor den Augen von Herzog und Herzogin zu zerstören und den Chorraum von San Lorenzo auf den Rohbauzustand zurückzuführen, um ihn den Fürsten, die ihn mit der Ausgestaltung beauftragt hatten, unbefleckt zurückzugeben, unberührt von seinem Besuch und frei von jeglicher Spur seiner Arbeit. Dieser Gedanke war mir unerträglich. Bei der Vorstellung, seine Fresken würden abgeschlagen, sah ich meine Sixtinische Kapelle in sich zusammenstürzen oder schlimmer noch, übermalt werden mit den Schmierereien irgendeines seelenlosen Tagelöhners. Dieses Verbrechen musste ich verhindern. Und ich wollte die Fresken sehen. Jakobus Brief war 3 Tage zuvor geschrieben worden. Es galt also, keine Zeit zu verlieren. Ich beschloss, unverzüglich nach Florenz aufzubrechen. Zitternd vor Angst, ich könnte zu spät kommen. Ich konnte niemandem von dem Vorhaben erzählen, denn ich wusste, dass der Papst, der mich wie einen Gefangenen in Rom festhält, es mir nicht erlauben würde. Und dass der Herzog, wenn er von meinem Aufenthalt in Florenz erführe, mich niemals wieder fortließe. Ihr wisst, wie sehr sich die Fürsten um euren armen Michelangelo streiten, wobei jeder das Recht beansprucht, über mich zu verfügen, wie über eine wertvolle Ware. Eine Trophäe, die sie einander missgönnen. Einen Sklaven, der nur gehorchen und das tun muss, was man ihm anschafft. Frühmorgens stahl ich mich weg, man hätte mich sonst nicht fortgelassen, und für den Fall, dass der Papst sich nach meinem Verbleib erkundigte, tat ich so, als wollte ich mir Signorellis Fresken in Orvieto ansehen. Ich schwang mich auf meinen Vollblut-Araber, der nichts von seiner guten Art eingebüßt hatte, und galoppierte so rasch, dass ich in 5 Stunden Orvieto erreichte. Da ließ ich mein Pferd in der Obhut des Kirchendieners und setzte, ohne die Kirche auch nur zu betreten, meinen Weg mit Postpferden fort. Woher nimmt ein armer alter Mann wie ich die Kraft, 12 Stunden zu reiten, ohne einmal abzusitzen, außer zum Pferdewechseln von Station zu Station? Offenkundig stand mir Gott bei. Am Abend erreichte ich Florenz, den Hintern vom Leder wund, gebeutelt, gerädert, erledigt. Ich nahm den Geheimgang, den ich selber gegraben hatte, ohne ihn in einem einzigen Plan einzuzeichnen, als die Republik mich mit der Errichtung einer Festungsanlage beauftragt hatte, mit Blick auf die Belagerung von 1529. Und so erreichte ich unbemerkt San Lorenzo. Wie ein Dieb hatte ich mich an den Mauern entlang gedrückt. Dort fand ich den armen Jacopo damit beschäftigt, ein Bein zu malen. Und das schien mir ein gutes Vorzeichen. Hatte sich seine melancholische Krise wieder verflüchtigt? Und er wollte an die Zeit davor anknüpfen? Leider nicht. Kaum erblickte er mich, fiel er mir weinend um den Hals und stieß ein Dankgebet aus, während er seine Tränen auf meine Schulter rinnen ließ und seufzte und mich dabei abküsste, konnte ich die Fresken betrachten, die von Kerzen erleuchtet waren. Da stieß auch ich ein Dankgebet aus. Toskana, du Mutter der Schönheit. Auf den ersten Blick war mir klar, nun hatte auch Florenz seine Sixtina. »Wie konntet ihr euch darüber so irren?« Signor Giorgio, hat der Herzog solch große Macht über euch, dass er euren Blick trüben konnte? Je mehr ich meiner Begeisterung und Bewunderung Ausdruck verlieh und ihn an meinem Entzücken teilhaben ließ, desto heftiger wurde Jakobos Schluchzen. »Meister, ihr seid gekommen, ihr seid gekommen«, rief er am ganzen Leibe zitternd. »Er küsste mir die Füße zum Dank.« »Nun, da ich sein Werk gesehen habe, könne er sterben«, sagte er. Ich versuchte, ihn mit tröstenden Worten zur Vernunft zu bringen, machte geltend, dass er ganz im Gegenteil leben müsse, um sein Werk zu vollenden. Doch bei diesen Worten packte ihn die Wut. Er entfernte sich robbend von mir, griff nach einem Meißel und begann mit dem Ruf, »Nach mir die Sintflut auf seinen Noah einzudreschen«. Er haute und haute immer weiter, und mit jedem Schlag beschädigte er das Fresko mehr. Ich wollte ihn bremsen, aber er stieß mich beiseite, so dass ich zu Boden ging. Von maßlosem Ingrimm getrieben, setzte er sein Zerstörungswerk fort. Verdutzt, erschrocken, musste ich zusehen, wie sich farbige Placken von der Wand lösten, während er die ganze Zeit schrie, »Für welches Unglück, welches Dasein wurde ich geboren? Es wird mein großes Glück sein, nichts zu sehen und zu fühlen.« Und während er das sagte, war er, der sein Leben lang nur gemalt hatte, durch irgendein Wunder vom Furor des Bildhauers beseelt, der tief und tiefer in den Stein haut. Da hält er einen Augenblick inne, richtet seinen Blick auf das jüngste Gericht und jetzt kommt es mir so vor, als werde er mit dem Wahnsinn aufhören, als wären seine Nerven endlich von der Müdigkeit besiegt. Weit gefehlt. Ich sehe in seinem Blick eine diabolische Entschlossenheit glühen. Er stellt sich vor das mittlere Bildfeld und holt mit seinem verdammten Meißel aus wie mit einem Dolch. Da nun der Schlag umso kräftiger ist, je höher er ansetzt, sehe ich vor mir, wie er gleich unheilbare Schäden anrichtet. Da findet meine Hand einen Hammer, der zusammen mit anderem Werkzeug daliegt, und nun meinerseits besessen, bin ich ohne weiteres Nachdenken mit einem Satz bei ihm und schlage ihm auf den Kopf, so stark, dass er bewusstlos in sich zusammensackt. Wie lange mag ich dumpf und stumpf vor diesem Bild des Jammers gestanden haben, ich weiß es nicht. Aber ich habe keine Zeit zu verlieren. Ihr wisst, dass ich kein schlechter Maler bin und dass mir die Kunst des Freskos nicht ganz fremd ist. Ich habe im Kopf, was ich gesehen habe. Ein kurzer Blick hat gereicht, es mir einzuprägen. Ich rühre den Putzmörtel an, trage ihn auf und schließe die Stellen, an denen die Wand beschädigt wurde. Die Farben muss ich selber anreiben, weil mir mein lieber Urbino nicht mehr zur Seite steht. Und das ist das schwierigste Teil, denn ich weiß nicht, wie Jacopo es vollbrachte, die für ihn typischen Pastelltöne zu erzeugen. Dann übermale ich Noah. Als ich mit der Arbeit fertig war, hörte ich, wie er zu sich kam. Ich beugte mich über ihn, um zu sehen, ob es ihm den Umständen entsprechend und nach dem Schlag mit dem Hammer gut ging. Ich wollte ihm den Kopf stützen, und da sah ich ihm in die Augen, die er wieder geöffnet hatte. In seinem glasigen Blick war noch immer die diabolische Glut. In diesem Augenblick war mir alles klar. Sobald ich weg wäre, und es würde bald tagen und ich musste Florenz verlassen, bevor man mich hier entdeckte, am nächsten Tag oder in der nächsten Woche würde er weitermachen. Nichts würde ihn daran hindern, sein Werk zu zerstören. Da gab mir Gott diesen schrecklichen Entschluss ein. Ich nahm einen Meißel zur Hand und bohrte ihn ihm, bevor er wieder ganz zu Bewusstsein kommen konnte, unter Einsatz all meiner Kenntnis der menschlichen Anatomie wohlgezielt in die Brust, genau an der Stelle des Herzens, und gab ihm damit den so sehnlich herbeigewünschten Gnadenstoß. Er war sofort tot, aber sein Werk war gerettet. Es tagte, ich musste mich beeilen. Ich verließ die Stadt auf demselben Weg, wie ich sie betreten hatte. Von Fieber geschüttelt, aufgewühlt von meiner Tat, durchquerte ich die Toskana, verdrückte mich wie ein Gespenst, eilte von Poststation zu Poststation, floh zu dem unerreichbaren Horizont, übernahm in Orvieto wieder meinen Vollblut-Araber und gelangte sogar noch schneller nach Rom, als ich auf dem Hinweg für die Strecke gebraucht hatte. Am selben Abend war ich wieder im Petersdom. Eine knappe Woche später erhielt ich euren Brief mit der Bitte um Hilfe bei der Suche nach Pontormos Mörder. Mehr habe ich euch nicht zu sagen. Macht Gebrauch von diesem Geständnis ganz nach eurem Belieben.
Das war die 13. von 15 Folgen aus Laurent Binets Roman Perspektiven in der Übersetzung von Christian Wachinger. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen. Diese Lesung, eine Produktion von MDR Kultur, HR2 Kultur und NDR Kultur. Die ganze Lesung steht in der ARD Audiothek. Thank you.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Ukraine und andere Staaten sehen bei den USA einen Kurswechsel im Umgang mit Russland. Anlass sind Äußerungen von Präsident Trump zum Kriegsverlauf nach seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York und einem Treffen mit Präsident Zelensky. Aus New York, Giselle Uka.
Es ist die bisher größte Überraschung bei der UN-Vollversammlung in New York. In seinem Social-Media-Netzwerk Truth Social schrieb er, dass die Ukraine die von Russland besetzten Gebiete zurückerobern könne. Mit Zeit, Geduld und finanzieller Unterstützung der Europäer und NATO-Partner. Zelensky bedankte sich auf der Plattform X bei dem US-Präsidenten für die starke Zusammenarbeit. Seine Rede bei der UN-Generaldebatte heute in New York wird der ukrainische Präsident vermutlich ebenfalls nutzen, um den US-Präsidenten auf der Weltbühne zu loben. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Kehrtwende von US-Präsident Trump gegenüber Russland begrüßt. In seiner Rede bei den Vereinten Nationen